Vor der Predigt dürfen noch die Preteens in ihre Gruppe gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und Gottes Segen. Das Thema heute, Galater 2, 1 bis 10, falsche Brüder, boah, das klingt zu negativ. Es gibt auch echte Begleiter und gleichberechtigte Partner, von dem dieser Text spricht. Was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Galatien schildert, ist ja nicht bloß eine nette Anekdote. Es ist nicht eine ganz interessante Lebensgeschichte eines älter werdenden Mannes, der sich so im Rückblick an seine Begegnung mit anderen führenden Männern der Gemeinde erinnert. Was uns Paulus in diesen Versen des zweiten Kapitels berichtet, ist ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, von großen Ausmaßen, dessen Dimensionen wohl alle Beteiligten damals kaum erfassen konnten. Überlegen wir mal, wäre dieses Gespräch zwischen den Aposteln Petrus und Paulus damals anders verlaufen, dann würden wir heute wohl hier keinen Gottesdienst feiern. Wir würden nicht hier sitzen. Ja, es könnte einem schon ganz schön schwindelig werden bei den Gedanken, was vom Ergebnis jenes damaligen Gesprächs so alles abgegangen hat. Natürlich, wir wissen, dass der Bau und die Zukunft der christlichen Gemeinde nicht in unserer Hand liegen. Das Werden und Wachsen der Gemeinde, es lag auch damals nicht in der Hand dieser ehrenwürdigen Apostel wie Petrus und Paulus und anderen. Es liegt allein in der Hand dessen, der Herr ist über die Kirche, der auch solche Gespräche und Verhandlungen nutzen kann, um seinen Plan zum Ziel zu bringen. Es war schon 14 Jahre her, seit Paulus das erste Mal seiner Begegnung mit dem auferstandenen Christus in Jerusalem gewesen war. Wir haben ja letzten Sonntag darüber gehört. In der Zwischenzeit war viel passiert. Paulus war in Antiochia tätig, in einer der größten Städte des Römischen Reiches. Und dort hat er aktiv die Entwicklung der Gemeinde unterstützt, in der nicht nur Juden, sondern auch ehemalige Heiden, Menschen aus allen Völkern aufgenommen wurden. Und diese Leute mussten nicht erst den jüdischen Glauben annehmen und sich beschneiden lassen, bevor sie Gemeindeglieder wurden. Sie hatten das Evangelium gehört und sie glaubten an Jesus Christus und ließen sich taufen. Sie wurden also direkt ohne Beschneidung, ohne Verpflichtung, die ganzen Gesetze des Alten Testaments einzuhalten, Glieder der Gemeinde. Für Paulus war das völlig klar, als er damals vor den Toren von Damaskus den auferstandenen Christus gesehen hatte, da war ihm aufgegangen, dass es vor Gott nicht mehr um die Einhaltung von Gesetzesvorschriften ging, sondern allein um den Glauben. Es geht darum, zu Jesus Christus zu gehören. Doch was dem Paulus klar war, das war damals in der frühen Christenheit nicht allen klar. Da gab es vor allem in Jerusalem selber Leute, die genau diesen Standpunkt vertraten. Um Christ zu sein, muss ich erst einmal Jude werden. Und wenn ich nicht von Geburt an ein Jude war, dann muss ich mich erst verpflichten, das jüdische Gesetz einzuhalten. Und wer sich darin nicht hält, den können wir nicht als Glied der Gemeinde Jesu akzeptieren. Und diese Leute blieben eben nicht nur in Jerusalem, sondern nahmen offenbar auch Kontakt nach Antiochia auf, wie wir ja im Kapitel 1 bei der Einleitung schon erfahren haben, verbreiteten sie dort in der Gemeinde Unruhe, sie verwirrten viele Gemeindeglieder. Jedenfalls sieht sich Paulus veranlasst, in dieser Angelegenheit nach Jerusalem zu ziehen, um mit den anderen Aposteln über das Evangelium zu sprechen. Es muss geklärt werden, ob Menschen aus den Heidenvölkern auch dann als Christen anerkannt werden, wenn sie nicht beschnitten sind und auch nicht die jüdischen Gesetze einhalten. Es war nicht nur eine Erörterung theologischer Fragen, sondern es ging um die Einheit der christlichen Gemeinde. Können jüdisch geprägte Menschen, für die die Beschneidung und das Einhalten des Gesetzes des Mose sehr wichtig sind, für die in einer Gemeinde leben mit Menschen aus heidnischem Hintergrund, die eben nicht beschnitten sind und die Gesetze des Mose weder kennen noch befolgen. Wegen dieser wichtigen Thematik also reist Paulus nach Jerusalem. Er reist aber nicht allein. Er hat zunächst echte Begleiter bei sich. Galater 2, 1 bis 3. Die Folie haben wir, genau. Lesen wir den Text bis Vers 3. Dann nach 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen Völkern verkündige. Genauer gesagt, ich lege es den maßgebenden Leuten vor. Nur sie nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Also zwei von seinen Begleitern werden namentlich erwähnt. Einmal der Barnabas, der Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37, wird über ihn berichtet, einer von denen, die den Bedürftigen in Jerusalem halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den nannten die Apostel Barnabas. Das bedeutet der, der andere ermutigt, der Sohn der Tröstung. Dieser Barnabas verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Wegen seiner guten Beziehung zu Jerusalem und seines hohen Ansehens war Barnabas auch der geeignete Mann, um Paulus in den Apostelkreis in Jerusalem einzuführen. Es wird in der Apostelgeschichte 9, Vers 27 berichtet. Und später leitete er die Gemeinde von Antiochia. Er wurde mit Paulus zusammen auf die erste Missionsreise ausgesandt. Der andere, der hier namentlich erwähnt wird, ist Titus. Er wird in der Apostelgeschichte nicht erwähnt. Wir wissen weder seine Heimat noch seine Vorgeschichte. War er aus Antiochia oder kam er aus Zilizien oder Syrien zum christlichen Glauben? Jedenfalls war er ein Heide, einer, der nicht zum Volk der Juden gehört. Ein Heide, der durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen war und später mit ihm zusammenarbeitete. Titus war ein Glaubender aus den Nationen, also ein Paradebeispiel für einen Heiden, der ganz ohne Gesetz und ohne Beschneidung gerettet worden war. Ein Präzedenzfall. Die Jerusalemer Gemeindeleiter verlangten jetzt nicht, dass sich Titus beschneiden ließ. Anders war es im Fall von Timotheus zum Beispiel, von dem gesagt wird in der Apostelgeschichte 16, in Lystra, da lebte ein Jünger namens Timotheus. Seine Mutter war, die ebenfalls an Jesus Christus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Und diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus ja auf die weitere Reise mitnehmen. Und deshalb holte er ihn zu sich, ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend aber beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Bisschen kompliziert, aber wir sehen hier, der eine war Jude, beschnitten, der andere wurde beschnitten, weil seine Mutter Jüdin war, sein Vater Grieche, und Titus wurde gar nicht beschnitten. Es ging ja im Fall des Titus nicht um die Beschneidung jüdischer, sondern heidnischer Glaubenden. Mit diesen Männern, mit Barnabas, mit Titus, mit anderen, ist der Apostel Paulus also unterwegs. Er geht nicht nach Jerusalem, weil er von den Oberen vorgeladen worden wäre, sondern er geht dorthin, weil der Herr ihn dazu durch eine Offenbarung veranlasst hatte. Er kommt nicht als Bittsteller, sondern er kommt nach Jerusalem als Apostel, der auf Augenhöhe mit den dortigen Gemeindeleitern inklusive des Petrus zusammentrifft. Und dadurch, dass er Titus mitgenommen hat, macht er deutlich, dass er eben nicht bereit ist, nur einen Millimeter von dem zu weichen, was er als richtig erkannt hat. Titus ist Christ, ein Gemeindeglied aus den Nationen, und der ist bei Paulus dabei. Paulus erlebt zunächst Erfreuliches in diesem ersten Teil, in diesem nicht öffentlichen Treffen mit den führenden Köpfen der Jerusalemer Gemeinde, wird Titus als Christ anerkannt, voll und ganz anerkannt. Niemand fordert, Paulus solle Titus nachträglich noch beschneiden lassen, aber trotzdem, so völlig harmonisch geht der Besuch in Jerusalem dann doch nicht vonstatten. Das Zweite. Wir lesen weiter. Vers 4 und 5 von den falschen Brüdern, von den schrägen Vögeln, die da gekommen sind. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen. Mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben, haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Paulus berichtet hier also von diesem zweiten Teil, von diesen öffentlichen Beratungen, die dem nicht öffentlichen Teil folgten. Genau hier, an diesem Punkt, schlichen sich die falschen Brüder ein, und zwar dieselben, die auch in der Apostelgeschichte 15, Vers 5 erwähnt werden. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und sie erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Paulus schreibt, dass diese falschen Brüder heimlich eingedrungen waren. Nächste Folie. Das heißt, sie wurden von außen eingeschleust, um ihre Freiheit zu belauern. Das hier im Griechischen verwendete Wort Pareselton bedeutet heimlich einschleichen, hineinkommen. Es bezeichnet einen Vorgang des heimtückischen Kundschaftens. Sie wollten die Freiheit belauern. Heimtückisch. Es bedeutet das Unehrliche, das hier auch geschieht. Das Unehrliche des Hineinkommens. Hinter diesem griechischen Wort steht das Bild von Spionen, die sich in ein feindliches Lager hineinschleichen und sich als Freunde ausgeben, während sie in Wahrheit in feindlicher Absicht nach Schwachstellen suchten. Sie wollten unsere Freiheit, die wir in Christus haben, von oben herab beschauen, ihr auflauern. Das ist ein anderer Begriff, der hier gebraucht wird, Kataskopesei. Auflauern, um sie zu vernichten. Nun, was wissen wir über die Freiheit des Apostels Paulus? Nächste Folie. Er war vollkommen frei von den jüdischen Gesetzesvorschriften und er gab diese Freiheit auch den Gemeinden. Konkret, er war frei im Umgang mit der Natur, mit Essen und mit Trinken. Er hat nichts für unrein gehalten. Er war dankbar für alles, was gut war. Er war frei in der Begegnung mit den Menschen. Es gab für ihn keine trennenden Unterschiede. Alle Menschen sind vor Gott Sünder und von der Gnade Gottes abhängig. Wir haben das ja auch letzten Sonntag gehört. Drittens, er war frei vom Gesetz. Christus war in ihm und er war alles für ihn. Was brauchte er eigentlich mehr? Und das vierte, er war frei von Todesangst. Er hatte in Jesus Christus das ewige Leben und er lebte und arbeitete deshalb für Gott. Paulus war also von Christus ganz und gar erfasst und gehalten. Und so hat er sich an Christus gebunden und wurde dadurch frei von allen Feinden, die ihn bedrohten. Er wurde auch frei, allen Menschen Gutes zu tun. Er wurde frei, die Gaben Gottes dankbar zu genießen. Einigen gefiel diese Freiheit nicht. Es waren jene Judaisten, wir haben schon von denen gehört, sie waren Paulus gegenüber feindselig gesinnt. Sie wollten ihn wieder unter das Gesetz des Mose zwingen, in Knechten, versklaven. Und sie hatten auch schon die Gemeinden in Galatien verwirrt. Sie versuchten, die jüdischen Feste und die Praktiken wieder einzuführen in den Gemeinden. Die Christen aus den Nationen von heidnischer Herkunft also sollten beschnitten werden, wenn sie zur Gemeinde dazugehören wollten. Das Gesetz des Mose, es sollte für alle gelten. Alle sollten sich nämlich an der Gemeinde in Jerusalem orientieren. Und sie werfen Paulus vor, er stehe im Widerspruch zu den anderen Aposteln in Jerusalem. In Jerusalem, da halte man das Gesetz. In Antiochia eben nicht. In Jerusalem, da sei der Sabbat heilig. In Antiochia nicht. Da entweihe man ihn. In Jerusalem kenne man nur beschnittene Gläubige. In Antiochia, da dulde man auch Unbeschnittene. In Jerusalem, da denke niemand daran, sich von Israel zu trennen. In Antiochia aber habe man sich von der jüdischen Gemeinde abgekapselt. Das ist gegen die Lehre der Apostel. So diese Judaisten. Nun, wir müssen beachten, dass sich zur damaligen Zeit die jüdischen Gläubigen noch im Rahmen des Judentums bewegten, noch viel fester drin steckten. Die Völker sollten ja missioniert werden, das war ja auch der ursprüngliche Plan Gottes, die Mission der Heidenvölker durch Israel. Aber die Pharisäer wollten hier unbedingt das Gesetz beibehalten und sie verlangten, dass alle beschnitten werden. Paulus aber machte weder den Judaisierern noch den Pharisäern gegenüber irgendwelche Zugeständnisse. Er kämpfte für die Freiheit der Heiden, damit die Wahrheit des Evangeliums bei ihnen verbleibe. Denn sie sind aus Gnade errettet durch den Glauben, ohne irgendwelche Hinzufügungen. Die Glaubenden aus den Nationen sind ohne das Gesetz und ohne Beschneidung errettet. Ja, und dann berichtet er von den drei Ergebnissen des Treffens mit den Aposteln in Jerusalem. In der Kirchengeschichte wird das Apostelkonzil genannt. Das ist der dritte Punkt in Vers 6 bis Vers 10. Und da geht es auch um gleichberechtigte Partner. Zurück zu denen, die als die maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren. Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keinerlei Auflagen machten. Im Gegenteil, es war ihnen klar geworden, dass mir die Aufgabe vertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind. Genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Denn derselbe Gott, der durch Petrus wirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie als die Säulen der Gemeinden, galten mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft. Während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nichtjüdische Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir in die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Also, wie reagierten die angesehenen Urapostel in Jerusalem jetzt? Paulus beugt sich nicht unter menschliche Autoritäten. Klipp und klar sagt er, es spielt für mich überhaupt keine Rolle, wie angesehen die Leiter der Jerusalemer Gemeinde sind. Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Bei Gott gibt es keine Extraplätze, keine Heldenverehrung, keine Ehrentitel, keinen Heiligendienst. Er wendet sich allen Menschen zu. Doch ist es für Paulus wichtig, wie die Apostel in Jerusalem zum Evangelium stehen, das er den Heiden predigte. Aber auch die, die hoch angesehen sind, die haben ihm nichts zugefügt. Das ist das erste Ergebnis der Konferenz der Apostel in Jerusalem. Das Evangelium, welches Paulus predigte, wurde als vollständig und abgeschlossen anerkannt. Es musste ihm nichts hinzugefügt werden, nichts weggenommen werden. Weder war dem Apostel irgendein neues Wissen offenbart worden, noch sah man Mängel in seiner Verkündigung. Er wurde als gleichberechtigter Partner behandelt. Das zweite Ergebnis, Es soll künftig zwei Missionsfelder geben. Die Judenmission und die Heidenmission. Und die anderen Apostel bestätigten damit Paulus' apostolische Autorität. Zwischen Paulus und Petrus gab es keinen Unterschied. Sie arbeiteten lediglich auf zwei Missionsfeldern. Petrus war der Apostel für die Beschnittenen, für die Juden, und Paulus für die Unbeschnittenen, für die Heiden, für die Nichtjuden. Das dritte Ergebnis der Konferenz: Paulus und Barnabas erhielten den Handschlag der Gemeinschaft. Und so wurde der Dienst des Paulus von Jakobus, Petrus und Johannes beglaubigt, obwohl sie die drei Säulen der Jerusalemer Gemeinde waren, behandelten sie Paulus auf Augenhöhe und als gleichwertigen Partner. Ganz deutlich berichtet die Apostelgeschichte darüber in Kapitel 15, wo Jakobus nicht nur die Stellung der jüdischen, sondern auch der heidnischen Glaubenden verteidigt. Die Apostel in Jerusalem ermahnten Paulus lediglich, er solle auch an die Armen denken. Gerade die jüdischen Glaubenden in Jerusalem trugen ja die Hauptlast der ersten Christenverfolgungen und waren deshalb sehr, sehr verarmt. Auch sonst war es um Jerusalem ein großes Notstandsgebiet. Die Armen waren in der Gemeinde die Mehrzahl und sie mussten versorgt werden. Und so war die Diakonie, diese Armenpflege, eine der ersten Aufgaben der Gemeinde. Paulus hat in seinen Briefen immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Liebespflicht eine selbstverständliche Äußerung des Glaubens ist, neben der Predigt. Das vierte jetzt. Was können wir aus Galater 2 lernen? Was ist für uns heute wichtig? Einmal gibt es hier wichtige Wahrheiten. Natürlich, wir wissen das, aber ich wiederhole es trotzdem. Unsere Worte müssen mit unserer Lebensführung übereinstimmen. Unser Glaubenszeugnis in Wort und Tat ist gefragt. Und während wir in unserem Glauben unabhängig sind, weil wir ja Christus gehören, müssen wir doch auch einander Rechenschaft ablegen über den Inhalt unseres Glaubens. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist eine wichtige Arbeitsteilung. Gott gibt verschiedene Gaben, Persönlichkeiten, verschiedene Fähigkeiten. Das haben die ersten Christen erkannt hier. Sie haben die Botschaft von Paulus und deren Wirkung geprüft und dann die Tür für seinen besonderen Auftrag weit geöffnet. Wenn wir uns eins sind über den Inhalt des Evangeliums, das wir verkündigen, haben wir unbegrenzte und vielfältige Möglichkeiten, die gute Nachricht Gottes der Welt mitzuteilen. Entsprechend unserer Begabung. Arbeitsteilung bedeutet aber auch, dass wir die Einzigartigkeit des anderen akzeptieren müssen. Die Verbreitung des Evangeliums wird dort gehemmt, wo wir erwarten, dass alle in der Weise vorgehen, wie wir es selbst tun. Konkret: Wenn sich jemand durch das Lesen eines Traktats, einer christlichen Verteilschrift bekehrte, wird er wahrscheinlich selbst viele Traktate verteilen. Aber nicht alle Christen müssen jetzt Blätterverteiler sein. Wenn sich jemand auf einer Freizeit bekehrte, wird er wahrscheinlich immer wieder Freizeiten für andere anbieten und durchführen oder mitarbeiten. Er wird sich freuen, wenn viele Menschen mit ihm auf Reisen gehen und durch Bibelarbeiten und Andachten zum Glauben an Christus kommen oder im Glauben gestärkt werden. Aber nicht alle müssen jetzt auf Reisen gehen oder Freizeiten organisieren. Weil in meinem Fall, durch Musik und Tanz wurde ich angesprochen, Die neuen Lieder der Band im Jugendgottesdienst und beim offenen Abend haben in mir den Glauben an Christus geweckt. Wer sich durch die christlichen Lieder und die gut geistliche Musik bekehrte, wird auch, falls er musikalisch begabt ist, diese Begabung einsetzen, um andere mit dem Evangelium Christi zu erreichen. Ich hatte in der Arbeit in den Gemeinden auch immer wieder verschiedene Bands gegründet. Ich habe kostenlose, einfache Gitarrenkurse angeboten, weil ja nicht alle in der Band mitmachen konnten. Und wir haben dann miteinander als Gitarrenkreis die Gemeinde im Gottesdienst begleitet. Manchmal saßen vorne 15 Leute. Die Hälfte waren Gitarrenspieler, die anderen haben Querflöte mit dazu gespielt, dass die Gemeinde die Melodie mitbekam. War eine gute Möglichkeit, um über Jugendliche oder Kinder auch an Eltern ranzukommen mit dem Evangelium. Nämlich die kamen dann immer zu den Gottesdiensten und machten mit. Aber nicht alle müssen deshalb musizieren oder singen. Geht ja gar nicht. Gott hat also verschiedene begnadete Leute, verschiedene Methoden und verschiedene Dienste. Das verbindende Element aber ist die eine Botschaft. Wann entdecken wir diese Wahrheit wieder? Amen.